Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabi Haßmann und auch heute ist wieder der Bari mit dabei, mein kleiner Hund. Und ich darf wieder zu Gast sein bei Wo die Geister wohnen. Und mir gegenüber sitzt die Asta.
Hallo, liebe Gabi, servus Bari. Wieder einmal haben wir uns getroffen in Baden, können wir halt sagen, weil die Person, um die es heute geht, hat auch, habe ich vorhin gerade erfahren, einen Badenbezug zum ersten Mal. Aber wir hauen uns gleich rein. Mhm. Ich glaube nämlich, wir könnten da einfach gleich ans Eingemachte gehen.
Ja.
Also gleich mal die Hard Facts.
Ja.
Und dann wurschteln wir uns durch die Geschichte
ja.
durch. Es geht um jemanden, der nach seinem Tod erst seinen Kopf verloren hat.
Ja, genau.
Und der Kopf ist ein wichtiges Thema.
Oh ja.
Normalerweise verlieren Menschen ja oft im Zuge ihres Todes den Kopf. Bei ihm war es dann später erst danach. Es geht um den Josef Haydn.
So ist es.
Ich hatte keine Ahnung, dass der nach dem Tod den Kopf verlor.
So ist es, ne?
Was ist da passiert? Was gibt es über den Josef Haydn vielleicht zu Lebzeiten mal zu sagen? Und bevor wir zu der Kopfgeschichte kommen.
Also er dürfte recht ein lustiger Kerl gewesen sein. Und man sagt, er hat gern Scherze getrieben mit seinen Freunden und so weiter. Und er hat eigentlich ein sehr gutes Leben geführt. Er hat sehr viel Geld verdient. Er konnte, anders als seine Komponistenbekannten und andere Komponisten, zum Beispiel Mozart oder später dann Beethoven, konnte er sich tatsächlich ein Haus bauen. Das haben die anderen nie geschafft. Er konnte das sogar aufstocken. Also er hat wirklich Geld gehabt, haben die anderen, die haben immer nur zur Miete gearbeitet. Die ganzen anderen Komponisten, die Bekannten, haben immer nur zur Miete gewohnt, in nicht so tollen Wohnungen teilweise. Er war reich, könnte man so sagen. Er stand 40 Jahre lang im Dienste der Esterhazys. Die haben ihn gut bezahlt. Er hat dort die Musik geschrieben für die Esterhazys.
Er war Musikkapellmeister, habe
genau.
ich nachgelesen. Und zeitlich sind wir eben da auch so im späten 18. oder im zweiten Hälfte 18. Jahrhundert
genau.
unterwegs.
Ne? Also er war sehr erfolgreich. Er hat dann Spaß mit seinen Freunden gehabt. Also ein gutes Leben. Das Einzige, was nicht gut gelaufen ist, war seine Ehe. Seine Frau hat ihn nicht sehr geschätzt. Ja, auf der einen Seite hat sie überhaupt nichts von Musik verstanden. Der Haydn hat öfter gesagt, meiner Frau ist das völlig wurscht, ob ich ein Musiker bin und ich könnte auch ein Schuster sein, Hauptsache Geld kommt ins Haus.
Hm.
Sie interessiert sich gar nicht für meine Musik. Das hat er oft bekrittelt und das hat auch gestimmt, das hat sie auch zugegeben. Es war ihr völlig wurscht, was er beruflich macht. Sie dürfte auch nicht sehr gebildet gewesen sein. Und das Schlimmste war aber, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Früher hat man halt gesagt, die Frau kann nicht.
Hm.
Und leider war es beim Haydn auch so, weil er hat dann einen Sohn gezeugt mit einer Sängerin und das hat dem Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt und die Ehe noch weiter verschlechtert, wie man sich vorstellen kann.
Eine Frau, die was von Musik verstand, oje.
Ja, genau, so ist es. Also es war eine sehr, sehr schlechte Ehe. Er hat sie auch öfter als Beißzange und Xantippe bezeichnet, also
war es mal
weniger
über deren
gut.
Geschichte irgendwas? Also wie sie die kennengelernt haben, warum die geheiratet haben überhaupt?
Nein. Also ich weiß nichts. Mag schon sein, dass die anderen was wissen, ich weiß nichts.
Na gut, Liebesheirat war noch nicht so ein Thema damals, gell?
Kam vor, kam sogar erstaunlicherweise bei den Habsburgern öfter vor, als man glaubt. Aber bei denen, glaube ich, war es keine Liebesheirat. Naja, und als die Anna Maria, glaube ich, hieß sie, dann krank wurde, schwer krank wurde, hat er sie nach Baden abgeschoben. Er hat ja ein super Haus gehabt, also er hätte sie ja locker pflegen lassen können im Haus, aber das wollte er nicht. Er hat sie nach Baden abgeschoben, er wusste von Mozart, dass es hier den Anton Stoll gab, der ja auch ein Freund von Mozart war. Und dieser Anton Stoll hat eine Frau geheiratet, die auch ein Haus hatte in Baden, in der Pfarrgasse. Und der wusste, dass der Stoll alte Kranke sich in den Menschen betreut, weil wir hatten ja in Baden nur das Bürgerspital und da gab es ja nur 12 Betten, also 6 für Männer, 6 für Frauen. Und in Zeiten wie diesen, wo es ja noch viel mehr Seuchen und Krankheiten und so gab, natürlich war das Bürgerspital ständig besetzt und da haben sich einfach ein paar Privatleute in Baden dazu bereit erklärt, diese Menschen gegen Bezahlung natürlich aufzunehmen und zu pflegen. Und da wusste er eben von Mozart, dass es diesen Anton Stoll gab und da hat er seine Ehefrau dann nach Baden abgeschoben und hat sie kein einziges Mal besucht und kam dann nur zur Testamentseröffnung. Es ist sehr erstaunlich, Haydn ist einer der wenigen Musiker, die nie in Baden waren. Es war Mozart da, es war Beethoven da, es waren noch viele andere Musiker und andere Künstler auch da. Haydn kam nie, außer zur Testamentseröffnung von seiner Frau. Aber nachdem das wirklich alles sehr unschön, da hat er sich einfach sehr unschön verhalten. Mhm. Und dann ist ihm halt auch etwas sehr Unschönes nach seinem Tod passiert. Möchtest du wissen, was?
Also es gibt mehrere Theorien, warum ihm dieses Unschöne passiert ist. Erstens, dass entweder es handelte sich um einen blöden Scherz von seinen Kumpels quasi.
Nein.
Oder es war das schlechte Karma, weil er seine Frau so schlecht behandelt hat.
Das mit Sicherheit.
Oder es waren andere Leute nur im Spiel, ja, die sie gedacht haben, top Idee, das machen wir jetzt.
Ja.
Was ist passiert?
Ich fürchte, es war Letzteres, wobei es mit dem Karma sicher zu tun gehabt hat. Naja, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Eigentlich ein echter Krimi ist es. Es war so, also er starb ja im Jahr 1809. Und das war eine Zeit, wo sehr viele Wissenschaften so regelrecht aufgeblüht sind. Mhm. Unter anderem auch die Medizin. Und da gab es einen Anatom, der hat damals Furore gemacht mit seiner Theorie. Das war der Franz Josef Gall. Übrigens ein Teil der Gallschen Schädelsammlung befindet sich im Badener Rollett-Museum. Das möchte ich nur dazu sagen. Aha. Kann man sich dort anschauen. Sehr, sehr spannend.
Da kann man sagen, er ist dann doch irgendwann in Baden gelandet, später posthum oder nicht?
Der Haydn, nein. Und dieser Franz Josef Gall hat Schädel untersucht, daher auch die Schädelsammlung, und hat behauptet, dass man anhand der Schädelform das Talent eines Menschen, die Gabe eines Menschen erkennen kann, speziell die musische Gabe.
Okay.
Naja, jetzt war es so, dass ein Sekretär von den Esterhazys, nämlich der Josef Karl Rosenbaum, das war ein Fan von diesem Franz Josef Gall. Und als der Haydn starb, hat er sich gedacht, wäre doch leiwand, wenn wir uns den Kopf anschauen. Weil wenn man da an dem das musische Talent nicht erkennt, na, dann weiß ich auch nicht. Ne?
Ja, da haben wir jetzt quasi ein Genie.
Genau, der gerade gestorben ist. Also
hätten wir die Möglichkeit.
Hätten wir die Möglichkeit.
Wir greifen zu.
Mhm. Genau. Und der Rosenbaum war ja sowieso in ganz Wien bekannt als bunter Hund, wie man heute sagen würde. Sehr skurrile Persönlichkeit, okay. Hat Kuriositäten gesammelt und ausgestellt. Also das war schon ein witziger Typ. Naja, und jetzt hat er einen Freund gebeten, und den Totengräber bestochen, der dann den Haydn quasi ein paar Tage nach seinem Versterben aus dem Grab geholt hat. Dann haben sie den Kopf abgetrennt, haben dem Totengräber ein bisschen Geld eben, wie gesagt, gegeben. Der hat die Leiche kopflos wieder eingegraben. Und die sind dann heim, haben den schön ausgekocht, damit halt das Fleisch runtergeht. Naja, wie man es halt so macht. Wie man es so macht. Und dann haben sie halt geschaut. Die Erkenntnisse, über die kann ich nichts erzählen, aber ich kann erzählen, wie es mit dem Kopf weiterging.
Bevor du mit der tatsächlichen Kopfstory weitermachst, ich habe gelesen, dass man dann später natürlich gecheckt hat, dass dieser Kopf dann nicht mehr in dem Gesarg drinnen liegt,
ja.
Sondern nur noch die Perücke, was ich sehr lustig fand.
Ja, aber gut. Ja. Ein bisschen, ja.
Ja, whatever. Morbid, ja. Aber es lag, jedenfalls hat wer aufgemacht und es war stellvertretend nur mehr die Perücke dort. Ja,
irgendwas hat man ja hinlegen müssen.
Oh mein Gott, wie gruselig. Ja, also wie ging es weiter mit dem Kopf? Ja?
Also der Rosenbaum hatte jetzt diesen Kopf und hat sich sehr gefreut, dass er ihn hatte und hat ihn auch ausgestellt und so. Ich weiß nicht, ob ihm seine Leute oder die Leute, die sich das angeschaut haben, auch geglaubt haben, dass das der Kopf vom Haydn ist. Er hat halt behauptet, es war auch der Kopf vom Haydn, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das geglaubt haben, weil er war schon sehr, sehr lustig, der Rosenbaum. Naja. Gut, jetzt hatte der den Kopf. Im Jahr 1820 ist aber einer von den Esterhazys draufgekommen, dass der Haydn eigentlich nicht super bestattet wurde. Nämlich, das war der damalige Hundsturmer Friedhof, ist heute der Heidenpark in Wien.
Mhm.
Steht auch noch das Grabmal drin, es ist zwar leer, aber es steht noch drin. Und er hat sich gedacht, na, der ist 40 Jahre lang im Dienste meiner Familie gestanden. Dem müssen wir ein schönes, monumentales Grab mal bauen. Und zwar am besten in Eisenstadt, weil da hat er am meisten gemacht.
Aber weißt du, warum er ihn ursprünglich dort begraben hat?
Ja, weil es halt Wien war, weil er ist in Wien gestorben. Das war einer von den Friedhöfen, wo halt noch was frei war. Und okay, das also war eine ganz normale Bestattung.
Zu der Zeit kein Ehrengrab oder
überhaupt
irgendwas?
Überhaupt nicht. Mhm. War ganz normal. Es ist schon ein bisschen schöner. Der Grabstein ist ganz nett. Wie gesagt, den kann man sich ja immer noch anschauen. Mhm. Aber ganz, ganz unauffällig. In einer Ecke hinten drin sogar. Also wirklich nicht pompös.
Gut,
oder
jetzt sind
so.
Die Esterhas ist trotzdem einige Zeit später draufgekommen, ein paar Jährchen später.
11 Jahre später haben sie ihn dann ausgegraben und haben festgestellt, hoppala, da ist kein Kopf. Jetzt haben sie halt einmal die Gebeine nach Eisenstadt und haben sofort eine Untersuchung, ist eingeleitet worden, eine polizeiliche. Und nachdem der Rosenbaum so bekannt war, ist einer von den Polizisten draufgekommen, er hat gesagt, bitte, da war doch was. Da ist doch der Name Rosenbaum damals gefallen. Dass der vielleicht denkt, das hat ja keiner geglaubt in Wirklichkeit. Aber die haben sich dann dran erinnert. Haben gesagt, da müssen wir Untersuchung machen. Nur der Rosenbaum, nachdem der so bekannt war, hat er auch Informanten gehabt bei der Polizei. Jetzt hat ihn einer vorgewarnt. Er hat gesagt, pass auf, die kommen.
Wer weiß, was in dem seiner Sammlung noch vielleicht andere Gruseligkeiten war, die
man
sie
weiß
irgendwo
es nicht
zusammengeschnorrt
so genau.
Hat.
Es gibt ein paar Hinweise darauf in einer meiner Geschichten, aber man weiß es nicht. So genau weiß man es nicht mehr. Also auf jeden Fall, dann hat der Rosenbaum Angst gekriegt und hat seiner Frau gesagt, sie soll den Kopf in der Matratze einnähen, in der Strohmatratze. Die hat das natürlich brav gemacht. Die Razzia kam, die haben nichts gefunden, sind wieder abgezogen und gesagt, dann müssen wir weitersuchen. Nur der Rosenbaum wollte den Kopf nicht mehr haben, weil er gesagt hat, das ist mir zu heiß, das ist mir zu gefährlich. Hat ihn einem Arzt gegeben, der Arzt wollte ihn aber auch nicht haben, hat ihn in der Kastel gesteckt. Das Kastel ist irgendwann nach dem Tod des Arztes am Dachboden gewandert, das hat der Sohn wieder runtergeräumt. Das weiß man alles, der war ja auch beschriftet schön, der Kopf ist gewandert. Irgendwann kam der zu den Wiener Musikfreunden. Die haben sich natürlich gefreut im ersten Moment.
Unglaubliche Sammlungen an solchen Dingen nämlich haben.
Der Kopf vom Heiden, die haben sich wieder wahnsinnig gefreut, haben ihn auch kurz ausgestellt und haben gesagt, na, das können wir nicht
gruselig.
Machen. Das gehört sie nicht, der muss zu den Gebeinen, der muss. Und dann haben sie ihn retourniert und das war bitte im Jahr 1956.
Wow.
Gestorben, ich erinnere, ist 1809, also wie lange der Kopf gewandert ist. Naja, und dann wurde er halt nach Eisenstadt und ob es der Richtige ist, so genau weiß man es nicht, aber man geht schon davon aus.
Das wollte ich ihm fragen. Konnte man das irgendwann einmal überprüfen?
Ich weiß es nicht. Man könnte es natürlich mit heutiger Methode überprüfen. Ob sie das je gemacht haben, weiß ich leider nicht.
Und dort ist er jetzt.
Dort ist er, ja.
Und jetzt sagt man aber auch, und bei uns geht es ja hauptsächlich um Geister.
Genau.
Erstens steht auf diesem Grabstein, den du vorher schon erwähnt hast, stehen die Worte Non omnis moria, ich werde nie gänzlich sterben.
Tja.
Hat ein bisschen gestimmt, weil Teile von ihm haben da noch ein äußerst aktives Nachleben geführt. Genau. Ja. Aber auch von seinem Geist sagt man, dass er durchaus noch aktiv ist.
Ja.
Wie und wo?
Naja, vorwiegend eben bei seinem Grabstein, der ja, wie gesagt, leer ist, heutiger Heidenpark. Und da soll er zu sehen sein und er hat ja ein sehr markantes Aussehen. Also den kann man eigentlich nicht übersehen. Und wie er sich an den Kopf greift. Ja. Manchmal wird auch ohne Kopf gesehen, das ist aber selten. Und ich glaube, das sehen nur die Leute, die die Geschichte kennen. Und so viele Leute kennen die Geschichte ja nicht. Und deswegen sehen ihn mehr Leute mit Kopf, weil die das nicht wissen. Ja. Aber er greift sich angeblich an den Kopf, was ich ja sehr arg finde wiederum in dem Zusammenhang. Weil wenn mir die Leute erzählen, sie sehen den Heiden, der sich an den Kopf greift, wenn die Geschichte nicht kennen, finde ich das extrem arg.
Das stimmt. Und andere sagen eben, er sucht quasi nach seinem Kopf.
Genau. Ja? Also wenn er kopflos gesichtet wird, sucht er nach seinem Kopf. Ja.
Okay, greift er sich quasi am Kopf,
der nicht da ist. Ja, genau.
Also im Heidenpark und wo noch? Gibt es noch andere Orte, wo man ihn schon gesehen hat?
Ja, da gibt es ein Lokal am Haarhof in Wien. Dort war er sehr oft. Wie gesagt, er war ein sehr geselliger Typ. Der ist gern was trinken gegangen mit seinen Kumpels.
Ein Weinlokal.
Das ja einen sehr tiefen Keller hat. Und da ist er immer gesessen unten mit den Kumpels. Und auch dort wird er bis heute gespürt und gesehen.
War es mal über die Form seiner Erscheinung irgendwas? Also sieht man ihn als ganze Person oder als als
viele spüren ihn nur, und das sind halt die, die ein bisschen mental begabt sind, die kriegen das dann sozusagen die Information, dass er das ist. Und andere sehen ihn, da gibt es ganz verschiedene Sichtungen, als ein bisschen so nebelig, manche sehen ihn so ganz real, nur ein bisschen wabbeliger, wenn man so sagen möchte. Also die Umrisse verschwimmen der.
Und witzigerweise, weil du vorher schon den Mozart erwähnt hast, also die beiden Zeitgenossen, der eine etwas erfolgreicher zu Lebzeiten als der andere, da ist ja auch der Kopf abhanden gekommen, beziehungsweise wusste man ja bei Mozart nie so genau, wo der überhaupt ist.
Ja,
und so.
Ähnliches Schicksal.
Aber ein ähnliches Schicksal, ne? Auch die Unruhe nach dem Tod. Spuckt der Mozart irgendwo, weiß man das?
Also von Mozart weiß ich nur eine Geschichte, dass er im Volksgarten, da gibt es irgendein Mozart-Denkmal, ne? Und dort soll er zu sehen sein.
Aha. Ja. Schon wieder ein Ort, wo ich nicht mehr hingehe. Gut. Du, naja, den Mozart würde ich schon gerne mal und den
voll.
Heiden natürlich
auch. Ja.
Also ist es nicht. Mir kommt das mit diesem, also natürlich hatte das so einen wissenschaftlichen, unter Anführungszeichen, Hintergrund mit dieser Schädelgeschichte und mit dieser Erforschung und Theorien und so.
Sagen, ja.
Aber dass man ihn dann so aufbewahrt hat und dass er dann später zum Sammlerobjekt wurde und dass er die Musikfreunde, die ja eine Riesensammlung an verschiedensten Dingen haben, ich durfte dort einmal nachfragen in diesem Archiv, und die haben ja das Hörrohr von Beethoven und die Briefe von der Clara Schumann und was ist sie. Also, und dort hat es ja fast was dann, also von der Verehrungsebene und sowieso eine Reliquie. Kann man das vergleichen?
Total, Reliquie? Total. Ich glaube ja, dass man das Wort Reliquie viel, viel breiter sich vorstellen muss. Also ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich ja sehr haptische Wesen sind. Ja? Also die wollen nicht nur im Gedanken irgendwas bewundern oder verehren, die wollen das sehen, womöglich, wenn es geht, angreifen. Also zum Beispiel weiß man ja von Beethoven, als der beerdigt wurde, hatte der kein einziges Haar mehr am Kopf, weil die Leute sich, wie sie seine Leiche besucht haben, den Leichnam also besucht haben, das war ja damals möglich, haben sie ihm die Haare, die Locken abgeschnitten. Natürlich, wir haben in Baden im Beethoven auch eine Locke von Beethoven, ja, selbstverständlich.
Das war damals auch, was die Leute wirklich gern gemacht haben,
genau,
diese Andachts.
Das ist ja eine Art von Reliquien.
Und so
das ist eine Art von Reliquienkult. Mhm. Ja, es sind halt keine Heiligen, aber es sind so ähnlich.
Ja, ja.
Oder wenn du denkst, heute die jungen Mädchen von irgendeinem Rockstar oder von einem Fußballer ein Stückchen vom T-Shirt oder so. Das ist, man will etwas angreifen. Und das kann man durchaus vergleichen. Und früher war das ja viel einfacher, um an Leichenteile zu kommen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Goethe in seinem Grab keinen einzigen Finger mehr hat. Ja. Also könnte ich mir vorstellen. Hat man gesagt, Herrst Totengräber, kramme mal da, brich ein Stückchen vom Finger ab, weil das bringt sicher Glück. Vielleicht werde ich auch so erfolgreich.
Naja, ne? Das war ja der Glaube, ne?
Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass Teile von Skeletten oder Leichen ja auch Glücksbringer waren. Das kommt ja schon aus dem tiefsten Mittelalter. Also das hat ja auch alles Gründe. Das ist ja gewachsen. Ja, das ist eine gewachsene Geschichte. Aber beim Haydn muss man schon sagen, das war wirklich rein wissenschaftlich. Also da ging es natürlich aber auch um Verehrung. Auch um Verehrung.
Ja, nicht zuletzt ein sehr verehrter Komponist.
Total, und zu Recht auch.
Mhm. Also er spukt zwar vor seinem leeren Grab da im Heidenpark in Wien, aber er ist ja jetzt woanders, nämlich wo?
Genau, er wurde jetzt, als die Gebeine vereint waren, hat ein sehr schönes Grabmal, also auch schon davor, hat ein sehr schönes Grabmal bekommen in der Bergkirche in Eisenstadt. Wenn man reinkommt, sieht man das gleich. Also er ist jetzt zur Ruhe gebettet.
Vollständig.
Komplett. Das Skelett ist jetzt komplett. Und vielleicht spuckt er jetzt auch nicht mehr, wer weiß. Aber ich glaube schon. Also er wurde ja nach 1956 auch noch gesehen.
Aber vielleicht spuckt er dort nicht, weil er dort
spuckt
endlich
dort weiß ich nicht, kenne ich
vollständig geworden ist.
Ja, genau.
They made him whole again, kann man sagen.
Ja.
Mei, das freut mich sehr für den Haydn.
Mich freut das auch.
Da waren ja doch fast 150 Jahre dazwischen.
So unvollständig. Ja. Wahnsinn.
Ja, eine sehr schöne Geschichte. Und auch diese ist zu finden in deinem Buch.
Prominente Geister.
Genau, die Info wie immer in den Shownotes. Sehr, sehr interessant. Gerne, man kann sich wieder mal ein paar Haydn-Symphonien anhören, finde ich.
Und dran denken, dass ihm der Kopf gefehlt hat.
Genau, und ab jetzt dran denken, dass ihm der Kopf gefehlt hat. Eben eine Geschichte, die ich nicht wusste auch. Vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, liebe Gabi.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und bis ganz bald, bei Wo die Geister wohnen.
Sehr gerne.
Servus.
Papa.
Wo die Geister wohnen. verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.